Hallo und herzlich willkommen im Etablissement, dem kleinen Theater-Podcast für den Herrn, der die Titelmusik von Rote Rosen einfach liebt. Ach, Telenovelas. Heute zu Gast Rainer Simon. Er war über 10 Jahre lang Referent von Barry Kosky an der Komischen Oper, ist dort mittlerweile verantwortlich für die Außenspielstätten und das Festival Schall und Rausch, das Popkultur und Musiktheater zusammenführt und das jetzt im Februar wieder stattfindet. Ab der Spielzeit 2025/26 ist Rainer Simon der neue künstlerische Leiter der Neuköllner Oper. Wir sprechen über das Festival Schall und Rausch, die große Kosky-Zeit an der Komischen Oper und die Queerness von Castorf. Ach, Alliterationen. Viel Spaß beim Gespräch mit Rainer Simon.
Das kriege ich immer so schwer auf die Reihe, was du machst oder was bist du hier in der Komischen Oper noch? Und was warst du hier alles?
Also, ich war von 2012 bis 2022, also während der Intendanz von Barry Kosky, der persönliche Referent von Barry Kosky und als solcher vor allem für Sonderprojekte, Festivals, Sonderformate zuständig und zugleich, es gab eine rechte nützliche Hand, das war die Assistenz und ich war so ein bisschen die linke, auf eine andere Art und Weise nützliche Hand, also wenn es vor allem darum ging, Texte zu verfassen, inhaltlich über Dinge nachzudenken, die wichtig waren für die Intendanz. Dafür war ich damit zuständig. Genau, das habe ich bis 2022 gemacht. Dann hat Barry Kosky die Komische Oper als Intendant und Chefregisseur verlassen. Ich war der festen Überzeugung, mit ihm zu gehen. Wollte auch eigentlich gehen. Und dann haben aber Susanne Moser und Philipp Bröking, die Co-Intendanz, mir ein Angebot gemacht, dass ich die zusätzlichen Projekte, die wir außerhalb des Schiller-Theaters an verschiedenen Orten der Stadt machen, hauptverantwortlich mit einem Team produzieren darf. Das heißt, ich nenne mich Leiter der Außenspielstätten, auch derzeit noch, und verantworte im Grunde 3 große Projekte und dann einzelne Kammerkonzerte, Sinfoniekonzerte, die wir außerhalb des Schiller-Theaters machen. Die Idee dahinter, die ich mitentwickelt habe, war zu sagen, das Schiller-Theater ist unser Standbein und die zusätzlichen Projekte in der Stadt ist unser Spielbein. Oder man kann auch sagen, quasi, dass das Schiller-Theater ist unsere Basis und wir schwärmen immer am Anfang, der Mitte und am Ende der Spielzeit raus in die Stadt, um quasi diese Notlage oder Notsituation, wir spielen nicht mehr im Stammhaus, uns wird quasi das Theater weggenommen. Und diese Krise, das kann man als Krise ja beschreiben, für den Betrieb, aber fürs Publikum, um die umzuwandeln in eine Chance. Und zwar eben an verschiedenen Orten in der Stadt mit Musiktheater aufzuschlagen und dort Projekte auch zu machen, die man sonst im Guckkasten-Setting nicht so sehr machen kann.
Die gab es früher nicht so, diese Außenspielstättenaktionen.
Ist tatsächlich, hängt zusammen mit dem Schillertheater. Er hängt wirklich mit dem Auszug aus der Bärenstraße ins Schillertheater zusammen und eben mit dieser Idee, aus der Not eine Tugend zu machen.
Ja. Und wie erlebst du das so? Also wie ist es, sozusagen rauszugehen mit Oper, anstatt sie hier drin bei euch zu machen? Also wie ist das, wie unterscheidet sich das? Oder was muss man da anders machen oder anders denken?
Also wir versuchen tatsächlich an Orte zu gehen, an denen sonst kein Musiktheater stattfindet. Und das heißt, in einem der Hangars vom Flughafen Tempelhof, in die ehemalige Kindelbrauerei Neukölln und mit dem Zelt, mit einem Spiegelzelt sind wir auf einen Platz vom Roten Rathaus gelandet. Und das sind alles Lokalitäten, Räumlichkeiten, die erstmal keine Theater sind, wo es keine Trennung zwischen Bühne und Zuschauerraum gibt, wo es keinen Guckkasten gibt. Das heißt, das sind schon ganz viele Voraussetzungen gegeben, die in eine ganz andere Richtung Projekte leiten als jetzt hier im Haus. Sprich, wenn man keine Trennung hat zwischen auf der einen Seite sind die künstlerischen Profis und auf der anderen Seite ist das Publikum, heißt es, dass man zum Beispiel auch AmateurInnen in Produktionen mit einbeziehen kann, weil es einfach die krasse Trennlinie nicht mehr gibt. Das haben wir zum Beispiel bei Messias gemacht, was wir jetzt im September 2024 in einem der Hangars im Flughafen Tempelhof eingeführt haben. Da haben wir mit Amateurchören der Stadt zusammengearbeitet. Da standen 300 bis 350 AmateursängerInnen mit auf der Bühne. Bei Schall und Rausch heißt das zum Beispiel, dass das Publikum auch, dass wir partizipative Formate machen, wo also so gewissermaßen Kunst und Vermittlung, Workshop und Performance sich quasi Hand in Hand ineinander übergehen. Das heißt, die räumlichen Voraussetzungen sind ja ganz wesentliche. Und zu sagen, wir haben unser Stammhaus nicht mehr, das heißt, wir haben diese räumliche Voraussetzung nicht mehr, kann wie gesagt zur Krise führen, kann aber auch bedeuten, okay, jetzt suchen wir uns ganz andere räumliche Konstellationen. Und die räumlichen Konstellationen eröffnen uns auch andere theatrale, musikalische, künstlerische Möglichkeiten.
Ja.
Das ist quasi die Idee dahinter.
Ja, kannst du mal rückblickend vielleicht beschreiben, was für Möglichkeiten musikalisch, inhaltlicher Natur oder wie die sich jetzt unterscheiden von dem, was ihr zum Beispiel jetzt hier auf der großen Bühne machen
würdet? Also vielleicht kann ich das bei, also das eine ist Messias tatsächlich, dass man eben sagt, okay, 300 AmateursängerInnen auf eine Bühne, dafür wäre gar kein Platz im Schillertheater. Und wie gesagt, es gibt ja so etwas wie eine, wie soll man sagen, zumindest unsichtbare ideelle Grenze zwischen Profibühne und Publikum. Und in anderen Performing Arts Bereichen gibt es diese Grenze ja schon lange nicht mehr, in der Oper nach wie vor. Und dieses Rausgehen ermöglicht uns diese Frage, also diese Setzung zu hinterfragen, muss das denn so sein? Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist sicherlich Schall und Rausch, das Festival für zeitgenössisches Musiktheater, was wir in der ehemaligen Kindelbrauerei in Neukölln aufführen. Da ist es so, zum Beispiel ein Projekt aus der ersten Ausgabe, was wir im Vollgutlager gemacht haben, das ist einfach eine große Industriehalle mit Josh Cameron zusammen. Er nannte das auch tatsächlich Konzertinstallation. Das war eine Installation mit Musikerinnen, SängerInnen, auch wieder im Amateurchor, die sich im Raum bewegt haben, die Elemente bewegt haben. Und das Publikum hatte Kopfhörer auf, hat die Musik über Kopfhörer wahrgenommen, auch das gesprochene Wort, und hat sich frei bewegt im Raum. Das heißt, es war ein komplett anderes Setting als jetzt hier im Guckkastentheater. Also A, ein intimerer Sound über den Kopfhörer und gleichzeitig aber eine Bewegungsfreiheit im Raum. Man konnte sich entscheiden, wo möchte man jetzt zuschauen, bei welcher Aktion. Es fanden verschiedene Aktionen parallel statt. Und vielleicht auch das nochmal ist wichtig. In der Kindelbrauerei haben wir es mit unterschiedlichen Institutionen zu tun, mit denen wir kooperieren, so zum Beispiel mit dem Schwutz, dem queeren Club Berlins. Und wir haben von Anfang an gesagt bei Schall und Rausch, wir widmen uns vor allem experimentellen Musiktheater mit klarem popkulturellen Fokus. Passt natürlich perfekt zum Schwutz, der eine Party-Location ist. Und natürlich, wenn man dann für Schwutz programmiert, zeichnet Musiktheater, kommen natürlich auch immer queere Inhalte mit rein. Das ist dann was ganz Dynamisches. Und beides wiederum, muss man sagen, passt auch zur komischen Oper, sowohl Popkultur als auch Queerness. Spätestens seit der Intendanz von Barry Kosky sind es, glaube ich, zwei Zutaten, die Spielplangestaltung der letzten 12, 13 Jahre irgendwie geprägt
haben. Ja. Ich frage, weil du gerade dieses Wort so Expertentum genannt hast.
Ja.
Das fand ich irgendwie interessant, weil ich auch immer so ein bisschen versuche, so nachzuvollziehen, woher kommt auch so eine Trennung oder so ein Respekt, den so ein Publikum vielleicht auch manchmal hat, so in so ein Opernhaus zu gehen.
Mhm.
Da ist natürlich, da habe ich jetzt noch nicht so drüber nachgedacht, aber dass natürlich so dieser ganze Eindruck entsteht, das ist alles mega high class. Wenn du nicht 30 Jahre Geige gelernt hast, kannst du dich hier gar nicht hinsetzen, kannst es auch gar nicht verstehen. Es dauert auch 15 Stunden. Es ist so dieses Expertentum spielt im Opernbereich ja immer noch so eine große Rolle. Bei euch vielleicht nochmal eine Nummer weniger, vielleicht als bei anderen Opernhäusern. Dadurch, dass du zum Beispiel, weiß ich nicht, bei Barry Koskys Operettenausgrabungen ja auch Leute jetzt zum Beispiel mitspielen, die jetzt nicht eine super klassische Gesangsausbildung oder so was haben. Aber das finde ich einen total interessanten Aspekt, dass quasi dieses Expertentum auch so was Abschreckendes haben kann.
Genau, ich glaube beides. Es hat natürlich eine krasse Attraktion und es ist natürlich auch ein hohes Gut. Also ich muss sagen, es ist natürlich auch toll, wenn du Menschen erleben kannst, wie sie seit Jahrzehnten mitunter sich in einem Fach geschult haben und da brillieren. Das ist natürlich was ganz, ganz Tolles.
Ja.
Und zugleich aber geht das ja für, denke ich mal, so wenn man Oper und Musiktheater sich anschaut, immer darum, auch ein Stück weit die die Bandbreite zu erweitern. Also zu sagen, das hat total seine Berechtigung, ist ganz wichtig. Und dadurch, durch das Expertentum kreieren wir einzigartige Momente und gleichzeitig zu schauen, was gibt es sonst noch so. Und da ist manchmal, würde ich sagen, die Opernpraxis und die Operntradition nicht so bereit oder nicht so offen oder ist da so, fährt in dieser krassen Tradition, so dass es quasi die Möglichkeiten manchmal nicht wahrnimmt, die es sonst auch noch gibt. Und das versuchen wir gerade mit Schall und Rauschen, mit dem Festival einfach zu gucken. Auch vor allem, was heißt es eigentlich, zeitgenössisches Musiktheater zu machen, Uraufführungen zu programmieren, die tatsächlich unterhalten wollen, die zugänglich sein wollen, die keine Scheu vor Popkultur haben. Ganz im Gegenteil, die darauf abzielen, den Wert von Popkultur für Musiktheater auszuschöpfen. Und zwar sich nicht zu bewegen in einer Tradition, die eher vom neuen Musiktheater herkommt, wo ich auch wieder sagen würde, hat vollkommen seine Berechtigung. Aber es geht darum, quasi das Feld des Möglichen zu erweitern. Und da würde ich sagen, da gibt es in Richtung Musiktheater, was experimentieren möchte auf der einen Seite und aber gleichzeitig die Popkultur umarmt. Da gibt es viel Potenzial im deutschsprachigen Raum. So.
Stimmt, die neue Musik ist jetzt nicht im Verdacht, besonders genau. Genremäßig so offenherzig
genau,
zu sein.
Genau, ne? Genau.
Was gibt's denn da für Leute, die dann bei euch spielen oder Projekte machen? Oder wie bauen die Popkultur irgendwie ein?
Also was ich gemacht habe in der Vorbereitung des Festivals, war vor allem so über den deutschen Tellerrand rauszuschauen, weil natürlich in anderen Ecken dieser Erde die Skepsis gegenüber von Popkultur einfach musik- und theatergeschichtlich eine ganz andere ist als, oder die Offenheit gegenüber Popkultur eine ganz andere ist als jetzt in Deutschland. Das hat natürlich etwas zu tun mit dem Zweiten Weltkrieg, das hat was zu tun mit Adorno etc. Da könnte man jetzt lange drüber philosophieren. Aber sobald man zum Beispiel in die USA guckt, da gibt's natürlich Popkultur oder Popmusik ist quasi, es gehört natürlich zum kulturellen Erbe ganz essentiell dazu. Und deswegen haben wir in der letzten Ausgabe haben wir einen Komponisten eingeladen für eine Uraufführung, Ted Hearn, der ein relativ großer Name auch ist in den USA, aber hier in Deutschland, in Europa schon hin und wieder mal gespielt wird, aber eher weniger bekannt ist. Und den haben wir eingeladen zusammen auch mit einem Regisseur, der auch wiederum in Deutschland nicht so ganz unbekannt ist, Daniel Fish aus New York, ein Musiktheaterstück zu entwickeln, eine Uraufführung zu entwickeln. Und interessant zum Beispiel an Ted Hearn war vor allem, dass er sehr sich interessiert für experimentelle Formate und einen sehr experimentellen, nicht postdramatischen, performativen Zugang zum Musiktheater hat und gleichzeitig aber mit der Musikkultur, mit der er aufgewachsen ist, arbeitet. Das heißt mit Pop, also in Over and Over, vorbei, nicht vorbei. Wenn man dem Stück lauscht, da wird man sehr schnell bemerken, die Einflüsse von Hip-Hop, von elektronischer Musik bis hin zu Soul, also alles Mögliche fließt da ein und es gibt wirklich richtige Songs, die dann gebrochen werden wiederum, aber es gibt Pop-Songs, die da einfließen. Das ist zum Beispiel ein Beispiel. Und dann haben wir immer wieder Künstler zum Beispiel aus den Benelux-Ländern eingeladen, Holland, Ensemble Club Gewalt, Musiktheater-Kollektiv. Ja. Was jetzt auch nochmal, würde ich jetzt sagen, nochmal eine Generation oder 10 Jahre jünger ist als wir, so was auch einfach mit Pop viel stärker aufgewachsen ist und auch viel freier den Umgang gesucht hat mit Pop. Und ich würde sagen, fast jede Produktion von Clubgewalt ist Pop irgendwie. So, also das sind so.
Und hat auch, glaube ich, immer so unterschiedliche Formate, ne?
Genau.
Also unterschiedliche Genres benutzen die von, weiß ich nicht, Game Show, Essen,
genau.
Keine Ahnung.
Genau.
Genau. Fitnessstudio,
whatever. Genau. Also genau, weil Popkultur ist natürlich noch viel mehr als Popmusik, muss man auch wieder sagen, wenn du jetzt Fitnessstudio erwähnst und so. Ja. Das ist ja auch eine Form von, weiß ich nicht, vielleicht nicht Popkultur, aber Mode zum Beispiel.
Alltagskultur.
Genau. Und dann würde ich vielleicht noch, weil natürlich gibt es ja auch lokal in Berlin, gibt es natürlich auch Player, die sich mit experimentellen Formen der Popkultur auseinandersetzen. Und wir haben von Anfang an kooperiert mit Music Board Berlin, also quasi die Förderinstitution für zeitgenössischen Pop hier in der Stadt und vor allem da mit jüngeren Künstlern, mit Nachwuchskünstlern zusammengearbeitet und pro Ausgabe immer 1 bis 2 Formate gemeinsam entwickelt. Ja. Und da auch zu gucken, wo gibt es Berührungspunkte und gibt es denn Gibt es denn da ein Interesse von jungen Popmusikerinnen auch an Theater? Quasi unter der Annahme oder Prämisse, dass natürlich die großen Popkünstler in unserer Zeit auch immer irgendwie Performance-KünstlerInnen sind, also immer irgendwie eine Persona verkörpern. Also nicht nur sich selbst, sondern quasi sich als Popstar inszenieren. Also da ist schon ganz schön viel bei jedem Beyoncé-Konzert. Das ist auch, vielleicht ist es sogar die Oper unserer Zeit. Also vielleicht ist das sogar der Fall.
Hast du das letzte Konzert, hast du die letzte Tour gesehen?
Nee, ich hab super viel gehört, aber ich hab's nicht geschafft.
Ich bin da zufällig reingeraten. Ich bin eigentlich ja gar nicht so ein Beyoncé-Fan gewesen, aber da war ich wirklich, also man musste schon sagen, irgendwie Hut ab. Also das war schon, das stimmt, das hat sowas total Spektakel.
Ja.
Das ist ein Opera-Style.
Genau.
Man denkt, okay, kein Opernhaus könnte ever das. Und die können ja schon viel, die Opernhäuser.
Ja.
Aber lustig, dass du das sagst mit diesem, auch mit dem Blick auf andere Länder, weil ich erinnere mich, als wir damals mit dem Salome-Stück bei den Operatagen waren in Rotterdam, da sieht man ja auch ganz andere Seiten, wo man selber mit seinem leicht trockenen, konzeptuellen Berliner Blick manchmal denkt so, das ist aber wirklich so Vollfettstufe, ne? Schöne Frauen, die Cello spielen vor total abstrakten, aber gut aussehenden Projektionen, schon so neue Musik, es wird nochmal auf so eine andere Art verkauft. Also was hier, wo hier dann immer extrem die Nase geschimpft
wird. Ja, klar. Und das ist tatsächlich etwas, also was mich glaube ich seit der Zusammenarbeit auch mit Barry sehr geprägt und umgetrieben hat, weil er personifiziert quasi dieses auf der einen Seite schon einen hohen inhaltlichen Anspruch und auch eine Offenheit mit Material sehr kreativ umzugehen, aber auf der anderen Seite immer auch das Ansehen, ich möchte ein Publikum erreichen. Ich möchte, dass das etwas mitnimmt aus dem Abend. Also es gibt ja so diese Sätze von, sage ich mal, deutschen RegisseurInnen, die sagen, ja, also wenn ich jetzt irgendwie an meiner Inszenierung arbeite, ich denke überhaupt nicht ans Publikum. Und ich verstehe das. Also ich verstehe das, dass man quasi jenseits von der Marktlogik seiner Kunst nachgehen möchte. Verstehe ich. Andererseits verstehe ich es auch gar nicht, weil ich denke, warum machst du dann Theater? Weil Theater ist ja immer die Begegnung von Menschen, von Akteurinnen und Zuschauenden oder Zuhörenden. Und das, wie kann ich dann nicht an das Publikum, für das ich das dann mache,
denken?
Also wie gesagt, ich verstehe beide Seiten, aber Barry, wie gesagt, der hat jenseits von der Marktlogik, also Barry ist, glaube ich, niemand, der sagt, ich mache jetzt das, weil das Publikum das möchte. Aber er denkt kreativ und künstlerisch über Dinge nach und bezieht dabei immer auch die Gesellschaft, die Menschen, für die er diese Kunst macht, mit ein in seinen Gedanken. Und das finde ich ganz essentiell.
Ja, und er liebt das, der Kram halt selber so.
Genau.
Das ist von daher schon gar nicht berechnet irgendwie sein kann. Ne? Ich sehe den immer so, wenn ich mir so einen Spielplan angeguckt habe, was macht er denn dieses Jahr? Dann dachte ich mir so, ach, da hat er jetzt voll Bock drauf.
Da triffst du total. Das ist, glaube ich, auch so etwas, was vielleicht auch ihn so ein bisschen unterscheidet von diesen alten Heroen des deutschen Regietheaters, die ja tatsächlich auch tolle Produktionen gemacht haben in den 90ern, also Konvitschny, die Neuenfels etc. Vielleicht unterscheiden wir ihn das noch nicht mal von ihnen. Also ich weiß nicht, weil ich die auch nicht so gut kenne, aber ich habe immer wieder gehört, so in diesen Diskursen in den Nullerjahren, wie kann man eigentlich Regie machen, wie kann man mit diesen Werken umgehen, dann kommt diese blöde Arie und ich denke mir so, ich möchte es eigentlich kürzen und raushauen und nicht dieses Material, also immer dieser Kampf mit diesem Material. Und das hat Barry null. Also Barry kämpft nicht mit dem Material, sondern das, was er macht, das liebt er von vorne bis hinten. Er hat auch einen musikalischen Zugang, weil er ein ausgebildeter Musiker ist auch, ne? Und trotzdem bringt er die Offenheit mit, dann aus der Liebe zum Material Dinge zu ändern. Und das hat so eine, wie soll man sagen?
Aber er streicht sehr ungern, ne? Habe ich manchmal den Eindruck.
Er streicht schon auch. Ja? Das ist, glaube ich, jetzt nicht so, dass er streicht schon auch. Oder bei den Berliner Jazz-Operetten hat er natürlich, das ist ja alles, also, Balint Savoy ist natürlich Balint Savoy, aber das sind auch andere Nummern mit drin, aus anderen okay. Jazz-Operetten. Und, also das ist da, es kommt so ein bisschen drauf an. Es gibt natürlich Stücke, wo er niemals streichen würde, weil er sagen würde, das ist von vorne bis hinten so toll komponiert.
Jetzt bei Sweeney Todd habe ich irgendwie gedacht, da sind ja Sachen drin, die habe ich noch nie gehört. Ich habe Sweeney Todd ein paar Mal, es gibt ja auf YouTube so verschiedene Versionen und es gibt so ein paar Sachen, die habe ich wirklich noch nie vorher gehört, außer jetzt hier.
Ja.
Da dachte ich so, nee, da konnte er sich nicht von verabschieden. Er liebt es halt einfach so sehr.
Ja, genau.
Und dann wird es jetzt auch als so eine Art von Werk.
Ja, genau.
Ist ja auch so ein Statement, dass man sagt, okay, wenn wir jetzt schon mal Wagnerlix streichen, dann lassen wir jetzt Sweeney Todd auch mal so.
Genau.
Wo du jetzt in den 12 Jahren ja irgendwie, oder 10, wie
zehn,
so,
10, genau.
Du so nah dabei warst. Was waren für dich so in der Zeit so Highlights? Oder kannst du das irgendwie beschreiben? Irgendwas, was du ganz besonders toll fandest?
Ganz grundsätzlich würde ich sagen, habe ich mitgenommen von Barry und nehme ich bis heute mit. Sowas, was ich sagen würde, vielleicht mit dem Bauch zu denken und mit dem Kopf zu fühlen. So, das nehme ich mit, dass bei ihm immer alles Intellektuelle mit Sinnlichem, mit Emotionalem Hand in Hand und einhergeht. Also, und das fand ich sehr beeindruckend, zumal ich quasi bei ihm angefangen habe, nachdem ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei in Fischer-Lichtes Sonderforschungsbereich Kulturen des Performativen mitgearbeitet habe, wo wir quasi auf theoretischer Ebene uns stark mit dem Performativen, mit dem Sinnlichen jenseits der Bedeutung auseinandergesetzt haben und aber auch mit der Frage, wie geht auf der einen Seite das Performative, Ereignishafte, Sinnliche, Emotionale einher mit Bedeutung und mit dem Verstehen, also mit ihren früheren Arbeiten zum Semiotik des Theaters.
Ja.
Und ich komme da aus diesem Sonderforschungsbereich und treffe auf diesen Künstler und denke so, wir reden immer im Sonderforschungsbereich vom Embodied Mind und hier habe ich ihn quasi personifiziert als Künstlerpersönlichkeit.
Da sitzt er.
Da sitzt er. Und für mich war das auch schon der Sonderforschungsbereich, aber dann auch die Zusammenarbeit mit Barry auch ein Stück weit, wie soll ich sagen, mit einer Selbsterkenntnis oder einer Emanzipation verbunden, weil ich in den 90er Jahren stark daraufhin sozialisiert worden sind, das einzig Wahre ist die klassische Musik und die klassische Oper und das, also so sehr stark Hochkultur geprägt.
Durch deine Eltern?
Durch meine Eltern, ich war in der Theater-AG, ich war im Orchester, ich war im Chor, bin nach Stuttgart gepilgert.
You're one of those people.
Genau, ich bin, also so, und, aber da kommt gleich eine Ergänzung dazu. Ja. Und dann während des Studiums schon in Theaterwissenschaft dann eben mitbekommen, ehrlich gesagt, wenn ich in Aufführungen gehe, ich bin relativ schlecht darin, so textlich-semantische Bedeutung wahrzunehmen. Was ich wahrnehme, sind eher Stimmungen, sind Musik, Rhythmen. Und auf einmal gibt es da einen Sonderforschungsbereich, der setzt sich genau damit auseinander. Und ich war so, krass. Und dachte aber immer so, ich muss auf einer semantischen, semiotischen Ebene irgendwie Theateraufführungen, aber auch Konzerte irgendwie verstehen und da bin ich gar nicht so gut drin. Und auf einmal zu sehen, da gibt's einen Ort, wo das vorkommen darf. Und dann mehr und mehr durch Barry auch zu verstehen, letztens lief zum Beispiel eine Dokumentation über Viva in der ARD und dann gucke ich mir das an und denke so, ich habe ja auch ein bisschen Viva so gekuffelt. Schaue ich mir das an, ich kannte alle Moderatorinnen über diese 10-12 Jahre hinweg bis in die Nullerjahre. Ich kannte alle Shows. Ich habe das rauf und runter geguckt. Also ich habe mir die Charts angeguckt und ich habe auch nicht den fancy MTV angeschaut, sondern wirklich Alexandra Bechtel, Viva, Chartsendung fand ich geil. Und das im Laufe der Zeit sich einzugestehen, das ist ein Teil von mir. Und ich bin da auch geprägt davon und ich fand's toll. Und wenn ich so rückblicke, Hathaway fand ich geil. Und finde ich auch, glaube ich, nach wie vor, wenn ich das irgendwo höre, habe ich sofort, öffnet sich bei mir ein Raum und das hat seine Berechtigung. Da war Barry ganz wichtig für mich. Und ich glaube, da bin ich nicht alleine. Das geht, glaube ich, vielen Menschen, die jetzt in die komische Oper kommen, so. Und ich habe für mich daraus dann natürlich auch mit Schall und Rausch daraus abgeleitet, damit kann man arbeiten, mit diesen unterschiedlichen Sozialisationen.
Ich finde es total lustig, dass du das sagst, dass du, wie hast du es genannt, semiotische Verständnisschwierigkeiten?
Beziehungsweise, wie nehme ich Aufführungen wahr? Und da gab es ja Aufführungsanalyse in der Theaterwissenschaft. Und da ging es immer so darum, man wurde ermuntert, auch quasi die phänomenologische Ebene, also die Ebene des Erscheinens, also wie nehme ich Dinge erstmal wahr? ohne ihnen irgendwie eine Bedeutung, eine Interpretation zuzuschreiben. Das war da gefordert, regelrecht.
Ja.
Und dann kann ich immer noch interpretieren. Und ich habe festgestellt, ich bin da viel besser als bei der Bedeutungszuschreiben.
Ja.
Bin aber total darauf gepolt, auf, immer auf diese Bedeutungsebene.
Bei mir geht das jetzt total ähnlich, dass ich sitze auch ganz häufig oder gerne, also Opern ja sowieso, weil das ist dann übertitelt oder ist das mit dem Verständnis ja sowieso nochmal, funktioniert ja nochmal ganz, ganz anders. Aber selbst im Sprechtheater, ich sitze manchmal da und bin dann wirklich so, merke nach so einer halben Stunde, ich weiß überhaupt gar nicht mehr, worum es geht.
Genau. Ja.
Ich frage dann aber auch manchmal Begleitungen, irgendwie so, du sag mal, was ist gerade passiert?
Ja. Ja.
Ich weiß, es heißt überhaupt gar nicht, dass es mir nicht gefällt, sondern ich raff einfach gerade nicht, was da gerade vor sich geht.
Ja.
Ich bin trotzdem gerührt oder lache und was auch immer.
Ja.
Nun an,
was da gerade passiert. Ja. Genau.
Ah, das ist ja interessant, dass du das auch hast.
Ja, ich habe das,
oder auf der Art gleich auch anders.
Nee, ich habe das, das kann ich total nachvollziehen. Also das habe ich häufig, dass ich in einer Aufführung sitze und gebannt bin und da wird gesprochen und frage, was reden die, weil das nicht so, weil ich da keine Ahnung. Ich meine, es ist interessanterweise, weil ich ziehe mir dann wiederum Presse, weiß ich, wie heißt das nochmal, Sonntagmorgen. Presseclub oder so.
Ja.
Wenn es dann so wirklich so inhaltlich geframte Diskussion, dann bin ich total bei der Sprache
mit
Text. Aber irgendwie, sobald es eine Konkurrenz gibt von sinnlichen Eindrücken, ich weiß nicht warum, aber Text gerät für mich in den Hintergrund. Das ist so. Und auch, vielleicht ist deswegen, gibt es da auch eine Affinität zur Oper, weil da Textebene dann sowieso manchmal nicht so die allerwichtigste Ebene ist, oder man die Stücke schon so gut kennt, dass man jetzt nicht so auf den Text achten muss. Aber gerade wenn du sagst, Schauspiel geht mir häufig so. Neue Stücke, wo dann Textflächen und weiß nicht, wo es dann noch nicht mal eine Handlung gibt, steige ich häufig aus.
Ja. Aber dann wiederum, da komme ich jetzt auch gerade drauf, ist auch so ein Gedanke, dann ist es natürlich auch irgendwie verständlich, dass wahrscheinlich andere Leute anders gucken. Ne?
Ja.
Und was anderes erwarten vom Theater, die dann drin sitzen und es wirklich nicht verstehen. Also,
ja.
Die dann gar, also die sozusagen nichts davon haben, wenn sie es nicht verstehen.
Ja.
Ne?
Ja. Ja.
Also es ist, ich weiß nicht, woher dann jetzt unser Blick kommt, dass man denkt so, ah, okay, man zieht da trotzdem vorher was draus, obwohl man nicht genau rafft.
Ja, ja, ja.
Also bei Castorf ist das ja auch so vorher so, ne?
Ja.
Er ist längst 3 Stunden, dann ist es 5 Minuten mal wieder genial. Einige Leute sagen so, warum?
Ja.
Kann man auch irgendwie verstehen, ne? Nur weil man guckt halt irgendwie anders.
Genau. Also bei Castorf ging mir das auch. Also wenn ich war ein Castorf-Fan, total. Ich habe jetzt aber seit Jahren nichts mehr gesehen, aber damals in der Volksbühne war ich absoluter Fan. Und da ging es aber wirklich nicht um, was wird denn da genau verhandelt inhaltlich, sondern da ging es mir darum, diese SchauspielerInnen so reden zu hören, so sich bewegen zu sehen, so mit ihrem Körper umzugehen, wie sie es gemacht haben und permanent eigentlich eine Form von Andersartigkeit auf der Bühne darzustellen, die bei mir, würde ich irgendwie so sagen, wenn ich es jetzt rückblickend theoretisieren wollen würde, angeklungen ist als schwuler Mann irgendwie so. Da werden Möglichkeitsräume von in der Welt sein eröffnet, über den Körper, über die Bewegung, über die Stimme, über das, wie man Sache spricht, die ich fantastisch fand.
Bei Castorf. Ist ja interessant, dass du dich als homosexueller Mann da so für interessieren kannst, weil man würde auch, da würde bei Castorf ja auch nicht ankreiden wollen, er wäre so total queer.
Nee, ist auch nur, aber das finde ich ja sowieso, das ist vielleicht, da würden vielleicht queere Menschen, die jünger sind, vielleicht anders irgendwie drüber sprechen und nachdenken. Ich würde sagen, meine Generation, die ist noch sehr so geprägt worden, dass man quasi einen Transfer hinbekommt. Also, dass man quasi, weiß ich nicht, dass man halt heterosexuelle Konstellationen so wahrnimmt, dass sie in das eigene schwule Mindset irgendwie passt, dass man einen Transfer schafft. Und dass es deswegen überhaupt kein Problem ist, wenn da eine Hetero-Geschichte irgendwie erzählt wird, heterosexuelle Zusammenhänge, sondern dass es darum geht, wie wird das erzählt, wo kann ich andocken. Also ich weiß nicht, ich bin zum Beispiel ein großer Truffaut-Fan.
Ja.
Und da gibt's Antoine Doinet von Jean-Pierre Léaud gespielt. Jean-Pierre Léaud ist einfach ein super schräger, auch androgyn weiß ich gar nicht, aber irgendwie halt eine Setzung von Mann, die so jeglichen heteronormativen Gender-Vorstellungen widerspricht. Der ist es einfach. Der ist der komplette Gegenhetero. Und ich liebte ihn, obwohl der heterosexuell ist, und er spielt nur heterosexuelle Rolle. Antoine Doinet ist hetero, hat permanent Frauenthemen, Nichtsdestotrotz, ich habe den geliebt, ich liebe den bis heute, weil er natürlich auch wieder einen Möglichkeitsraum öffnet, jenseits der gängigen heterosexuellen Matrix. Na, so würde ich es beschreiben.
Na, es ist so ein bisschen wie die Frauen bei Castorf, wo ich immer dachte, das sind ja Drag Queens.
Ja.
Also,
ja.
Weil ich weiß, der Sexismus bei Castorf, die kurzen Röcke. Ich habe immer hingeguckt und dachte, das sollen ja gar keine Frauen sein.
Ja.
Das sind wie so Rollen, die spielen Frauen.
Ja.
Oder so Abziehbilder oder was auch immer sie spielen.
Und, ich meine, man muss wirklich sagen, diese Frauenpersönlichkeiten, ich meine, wenn du die auf der Bühne gesehen hast, die haben sich ja wirklich in deinen Kopf eingebrannt. Sophie Reuss, Kathi Angerer, Silvia Rieger, aber auch Birgit Minichmayr, die waren einfach, das waren so starke Persönlichkeiten, Charaktere. Und denen gibt dann Castorf auch noch Balzac, Dostojewski, weiß nicht was. Und die hatten ja dann auch ihre großen Momente, Monologe, philosophischen Monologe, wer nebenan im deutschen Theater, weiß ich, mir da mal ein Gretchen oder weiß ich, wer auf die Bühne oder eine Julia. Also das finde ich schon, das war immer eine andere Setzung.
Das stimmt. Ich wollte nochmal zurück zu dem Festival, was jetzt kommt. Ja. Hast du den Eindruck, dass so das Publikum euch aus der komischen Oper dahin folgt oder dass auch Leute so kommen, die da neu sind, die aus der Umgebung sind? Oder das ist ein ganz anderes Publikum?
Teils, teils. Also es gibt von bis. Also bei der letzten Ausgabe haben wir von David Bowie Heroes quasi symphonisch ein Arrangement aufgeführt. Heroes deswegen, weil David Bowie das Album hier in Berlin produziert hat. Es gibt auch einen Song auf dem Album, der Neukölln heißt. Falsch geschrieben, nur mit einem L. Nichtsdestotrotz, das ist eine Hymne auf Neukölln, wo wir gesagt haben, hey, das passt doch perfekt dorthin, kombiniert mit Bruckner, das zieht tatsächlich bei unserem Stammpublikum. Und da würde ich sagen, das Publikum, ja, da waren viele Menschen da, die auch sonst hier in die komische Oper gehen. Andere Formate, von der ersten Ausgabe zum Beispiel, wir ein 12-stündiges Format im Kindle veranstaltet, weiß gar nicht, wie ich sagen, beschreiben soll, vielleicht trifft es Duration und Performance am besten. Es hieß Trance und war von Tinchu Chen und es war so eine Art Happening-Installation bis hin zu Party, wo es darum ging, an drei aufeinanderfolgenden Tagen, jeweils 12 Stunden, von 2 Uhr nachmittags bis 2 Uhr nachts mit demselben Cast, sich selber und das Publikum in Trance zu versetzen. Das heißt, die PerformerInnen und Musiker, die da mitgewirkt haben, die haben quasi innerhalb von 3 Tagen, lass mich rechnen, 36 Stunden performt. Kann man sich vorstellen, was das macht mit den Leuten, die das gemacht haben.
Ja.
TänzerInnen, Heavy Metal Band, Elektro-DJs. Und das war, da würde ich sagen, das war eher ein Publikum Clubszene Berlin. Auch eher 20 bis Mitte 30-jährige Person. Da hast du auch gemerkt, das spricht sich in der Berliner Clubszene rum. Ich habe da auch Menschen getroffen, die ich kenne, die ich eher aus dem Kontext, also in meinem Alter dann, aus dem Kontext Bar 25 Berghain kenne, die waren da auf einmal. Und was ich dann aber interessant fand, war, dass die dann trotzdem irgendwie so, hat man immer wieder so Leute irgendwie davor getroffen auf dem Platz. Es ist das komische Oper-Event. Also Englischsprecher, es ist das komische Oper-Event. Also Leute, die durchaus diese Veranstaltung mit der komischen Oper assoziiert haben, aber aus ganz anderen Communities kamen. Also das sind vielleicht so ein bisschen die Extrempole. Und dann ist es so, was ich eigentlich sehr mag, unser Festivalpublikum kann zu den meisten Partys in Schwutz dann auch danach gehen, also kann dort bleiben. Das heißt, in der Bar vom Schwutz mischt sich unser Publikum, die KünstlerInnen vom Festival, sondern auch MusikerInnen von der komischen Oper, SängerInnen von der komischen Oper mit dem queeren Publikum aus dem Schwutz. Und das ist eigentlich immer sehr schön. Und das sag ich, aber das sagen auch die Kolleginnen vom Schwutz. Also wir lieben das beide, dass sich da irgendwie sehr viele unterschiedliche Communities so treffen.
Ich wollte dich einmal nach der current situation of the komische Oper fragen.
Ja.
Wie sieht das denn hier gerade? Wie sieht es denn gerade aus? Schwierig.
Schwierig. Also dieser Dreiklang an schlechten Nachrichten im November war natürlich verheerend für uns und hat natürlich extrem auf die Stimmung gedrückt. Was bei uns angekommen ist, ist, es ist eigentlich total egal, wie gut du wirtschaftest, wie erfolgreich du künstlerisch als Haus bist. Eigentlich trifft's alle gleich. Das heißt, das ist natürlich ein verheerendes Signal erstmal für uns gewesen, wo wir erstmal so gedacht haben, so Mensch, wir sind doch wirklich erfolgreich. Wir sind gerade Opera Company of the Year. Also weltweit haben wir diese Auszeichnung erhalten. Und jetzt kann man drüber sprechen, was diese Auszeichnung bedeutet. Aber das ist ja ein Indiz von vielen, wo man sagen kann, die Komische Oper hat in den letzten Jahren vielleicht auch, da kann man auch noch Homoki vielleicht noch zuzählen. Also das ist, hat wirklich Erstaunliches geleistet seit den Kürzungs- und Streichungs- und Schließungsdebatten der Nullerjahre. Und das ist super frustrierend, dass das in der derzeitigen Spardiskussion überhaupt gar nichts zu zählen scheint. Ja. Also zumindest jenseits von Sonntagsreden, wo wir natürlich immer wieder genannt werden als ein erfolgreiches Haus. Aber de facto, wenn es um die Einsparung geht, haben wir so den Eindruck gehabt, ach krass.
Das wird man kann halt machen, was man will.
Man kann machen, was man will, genau. So, das finde ich wirklich frustrierend. Und das finde ich auch wirklich etwas, was ich sehr schwierig finde an der Gesamtsituation, dass man nicht das Gefühl hatte, es wurde wirklich überlegt. Also natürlich A, finde ich schwierig, dass nicht gekämpft worden ist um den Kulturhaushalt anscheinend. Also Giugiaro sagt ja, er hat gekämpft, das kann ich nicht nachvollziehen. Womöglich hat er auch gekämpft und womöglich hätte es auch schlimmer kommen können. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist, danach sich ein kluges Konzept zu überlegen, was die Player und AkteurInnen in der Stadt und deren Erfolge etc. mit berücksichtigt. Das finde ich natürlich ein verheerendes Signal.
Ja. Und die Komische Oper ist natürlich auch einfach so ein historischer Ort irgendwie, wo ich immer denke, okay, das spielt, das hat Barry Kosky dann ja auch in diesem, weiß nicht, offenen Brief dann ja mal irgendwie erwähnt, dass es quasi natürlich für so jüdische ja Showgeschichte, Entertainment-Geschichte hier in Berlin so ein Zentralort. Dann ist diese ganze Felsenstein-Ost-Berlin-Geschichte ja hängt da dran, wo man denkt, die wird ja mit einem Ding dann auch nochmal so,
ja,
interessiert uns alles nicht.
Ja, ja, ja.
Plus diese ganze, das, was Homoki und Kosky dann hier jetzt so in den letzten 20 Jahren irgendwie daraus gemacht haben, das wird ja auch so völlig negiert. Ja. Das ist halt so, wo ich immer denke, ja, das ist ja so ein bisschen so parallel, so eine parallele, anderes Genre irgendwie, Komödie am Kudamm.
Ja.
Wo ich immer denke, ich meine, wir sind hier eine Großstadt.
Ja.
Wir haben ja diese Boulevards da. Natürlich braucht Berlin so eine Komödie.
Ja, ja, klar.
Was ist das für eine Frage, dass sie seit 100 Jahren nicht mehr genau, also ich weiß nicht genau, wie der Stand da ist, aber dass die auch nicht wissen, hier so rumziehen, wie so komische, dass man irgendwann denkt, die sind so ein komisches, fratziges Tourneetheater noch am Ende.
Ja.
Dass euch das auch dann droht.
Vielleicht stört mich das auch ein Stück weit, man kann ja über alles Mögliche sprechen. Also es gab ein Dreivierteljahr Zeit, wo man sich ja erstmal einen Überblick über den Status quo hätte verschaffen können. Also sprich, wie stehen die Häuser da? Was ist die geschichtliche Herleitung des heutigen Profils? Und sich das alles anschauen, die Budgets anschauen und dann gucken, wie gehen wir jetzt damit um? Wir müssen 130 Millionen sparen. Was machen wir denn jetzt? Also wenn die 130 Millionen unverhandelbar gewesen sind, schon immer, dann muss ich doch als nächsten Schritt sagen, okay, wo muss ich jetzt Prioritäten setzen? Was ist mir wichtig? Wie kann ich jetzt gestalten? Und da hätte ich auch gesagt, man kann natürlich über alles diskutieren.
Aber man muss halt erstmal diskutieren.
Man muss erstmal diskutieren. Und dann muss man sich aber auch hinstellen und so sagen, okay, guck mal, das ist jetzt die Entscheidung. Das ist meine Vision von der Stadt in 3-4 Jahren, der Kulturlandschaft. Das und das und das wird es nicht mehr geben.
Ja.
Wir setzen voll auf das. Ich finde die 130 Millionen natürlich auch furchtbar und schrecklich, weil ich mich natürlich auch frage, wenn ich jetzt so nochmal mehr auf Vogelperspektive auf die Ebene der also wenn ich jetzt über die gesamte Stadt nachdenke, dann denke ich mir halt schon, was sind denn wirklich Standardfaktoren? Und da wird ja immer gesagt, ja, Berlin hat nichts außer Politik, Kultur und Wissenschaft. Und ich will sogar so weit gehen, auch da gibt es nochmal unterschiedlichen Stellenwert, weil wenn ich mich frage, gehört Berlin politisch unter die Top 3 der Welt? Weiß ich nicht. Also Berlin hat eine politische Bedeutung weltweit, aber gehört es unter die Top 3? Einfach nur als Frage. Wissenschaftsstandort Berlin, gehört er wirklich unter die Top 3 der Welt? Fragezeichen. Kulturstandort Berlin?
Null Frage.
Genau. Und da muss ich dann schon sagen, aus einer Vogelperspektive, wenn ich in diesem Bereich um die Top 3 der Welt gehöre, ist es dann klug, bei diesem kleinen Etat so zu sparen.
Was ich interessant finde, ist, dass ja so ein bisschen immer jetzt auch in diesen Gesprächen, wenn er dann so auftritt und in den Interviews so ein bisschen durchgereicht wird, ja, Also, ne, dieses Zitat, da mach doch mal mehr Berghain. Mhm. Ich meine, hat er ja schon, glaube ich, dementiert, ja. Vielleicht anders gesagt, anders gemeint. Ja. Aber es kommt ja immer so ein bisschen, seid doch mal populärer, seid doch mal offener für andere. Da würde ich ja sagen, dafür steht die komische Oper.
Genau.
Und wo ich mich, das kommt dann vielleicht so diese Frage nach der Vision ins Spiel, wo man mal denkt, ja, das ist ja legitim zu sagen, ach, wir würden uns eigentlich als Kultursenat, würde mir wünschen, wenn die ganzen Theater, wenn das alles so ein bisschen mehr rocken würde, da müssen unterschiedlichere Leute rein, das darf von mir aus auch so ein bisschen unterhaltsamer werden, kann man ja irgendwie alles sagen. Ja, ja. Nur es ist halt so vergessen, dass man, wir haben ja dieses jahrhundertealte Subventionssystem, wir haben ja einfach kein Entertainment-Historie. Die habt ihr euch hier ja auf eine Art jetzt inzwischen wie schon so erarbeitet.
Ja.
Das könnte man ja sagen. Deswegen, weil ich das eine gute Sache fände, wenn das ein bisschen mehr in diese Richtung geht, setze ich den und den Fonds auf, der die Sachen fördert. Genau. Dass ich so dachte, wir holen jetzt irgendwelche Expo, whatever, keine Ahnung. Wir fördern das Musical in Berlin mit 35 Milliarden Euro.
Ja.
Also völlig irreal gesprochen. Also das könnte man ja machen.
Genau. Das ist die Frage von nach einerseits eine Vision haben und andererseits dann aber auch konkrete Maßnahmen einleiten, um die umzusetzen. Und das finde ich, der Sparhaushalt trägt nicht diese Handschrift. Der trägt nicht die Handschrift, ich habe eine Vision und entsprechend setze ich Maßnahmen um. Ich meine, es gibt schon etwas, was man vielleicht feststellen kann bei dem Sparhaushalt, was ich gut finde erstmal. Also ich finde alles ganz schlimm, auch wenn ich überhaupt etwas Gutes daran rausgreifen wollen würde, ist, dass tatsächlich die kleineren Institutionen bislang zumindest nach derzeitigem Stand weniger bis gar nicht betroffen sind. Und da gibt es, glaube ich, auch so wie ich das wahrnehme, auch irgendwie einen Konsens, dass das erstmal gut ist.
Also ein Bewusstsein zumindest.
Ein Bewusstsein. Ja. So. Und das muss man dem Ganzen ja zugute halten. Und aber das, was du jetzt ansprichst, das eine ist, ja, dann macht ein bisschen mehr auf Clubkultur und Popkultur. Dann bitte politische Instrumente anwenden, um das tatsächlich einzuleiten. Das ist das eine. Und das andere ist, es steht ja auch so ein bisschen der Vorwurf im Raum, dass die Institutionen immer nur die Hand aufhalten, um mehr Gelder zu bekommen und nicht wirklich wirtschaftlich damit umgehen. Und das finde ich auch schwierig, weil also jeder, der in so einem Betrieb der komischen Oper arbeitet, weiß, dass natürlich es nicht so ist, dass wir irgendwie unwirtschaftliche Entscheidungen treffen können. Wir müssen permanent auf unser Budget. Permanent. Und wir wissen auch, dass es sehr, sehr viele prekär lebende Künstler in der Stadt gibt. Also das ist so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wer es war, aber irgendjemand, ich glaube, Thomas Ostermeier hat es bei dieser Diskussionsveranstaltung der Schaubühne gesagt, dass es beinahe zynisch wirkt, das sozusagen. Und das, also da finde ich tatsächlich, da fehlt meines Erachtens wirklich Insight, Wissen der Institutionen, wenn man zu so einer Behauptung kommt, weil ich kann es einfach für die komische Oper. Und jetzt, wenn ich mir die Neuköllner Oper angucke, kann ich es einfach null unterschreiben, dass hier nicht wirklich wirtschaftlich gedacht wird und auch sehr seriös gewirtschaftet wird. Umgekehrt würde ich halt auch sagen, okay, wenn ihr uns Unwirtschaftlichkeit vorwirft, dann möchte ich den Ball zurückwerfen. Was macht ihr gerade? Ist das wirtschaftlich wirklich ökonomisch durchdacht? Auch wenn man nochmal das Größere und Ganze betrachtet, ich meine, die komische Oper ist ja ein Beispiel für ein weit verbreitetes Phänomen, mit dem wir es zu tun haben. Unsere Infrastruktur in Deutschland wurde ja zu einem Gutteil nach dem Krieg aufgebaut. Das heißt, Straßen, Schulen, Sportplätze, Schienen, Kulturinstitutionen haben halt eine gewisse Halbwertszeit. Sprich, nach 70, 80 Jahren ist klar, jetzt steht ein Sanierungszyklus an. Und da befinden wir uns gerade drin. Das heißt, die Frage ist, macht es nicht Sinn, jetzt in dieser Situation, wo die Infrastruktur marode ist, jenseits von einer Schuldenbremse, sich Gedanken darüber zu machen, wie können wir investieren, damit wieder 70, 80, 90, 100 Jahre Ruhe ist. Also das ist eine Investition, die muss man meines Erachtens jenseits der haushalterischen Aufgaben, die sich uns stellen, betrachten. Und da ist die komische Oper ein Baustein. Das Projekt ist viel größer als die komische Oper. Das Projekt heißt, wie erneuern wir unsere Infrastruktur in Deutschland und aus welchen Mitteln, aus laufenden Haushältern Haushalten werden wir das nicht stemmen können. Einfach, das ist nicht möglich. Dafür ist die Aufgabe zu groß. Wie kommen wir an zusätzliche Gelder ran, um das zu leisten?
Ja, stimmt. Und es hängt natürlich dann da hinten dran, was für eine Art von Theater wollen wir in den nächsten 70. Also hängt ja, ja irgendwie hinten
genau,
dran.
Genau.
So ein bisschen die Frage, genau, müssen wir das ganze Zeug jetzt sanieren?
Genau.
Weil wir wollen das immer so weiter so
genau,
machen.
Genau.
Oder entscheiden wir jetzt,
genau,
wir lassen die Dinge alle zu oder lassen die zusammenfallen, dann brauchen wir in 50 Jahren auch gar keine Subventionen mehr bezahlen, weil es die Theater gar nicht mehr gibt.
Oder aber wir machen uns tatsächlich auch produktiv Gedanken darüber, wie sollten solche Kulturorte in Zukunft aussehen? Und zwar perspektivisch auf die nächsten Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte gesprochen.
Ja.
Und das geht so unter und das ist so schade. Das ist ja eine Chance. Also es ist eine Riesenchance.
Das stimmt.